genau dieses Stichwort Repräsentation. Also ich habe in diesen 12 Jahren unheimlich oft den Satz gehört, dann kann ich das ja auch. Also dann sitzen da diese Kinder und Jugendlichen mit ihren großen Augen.
Ja.
Und diese Möglichkeit, dass auch tatsächlich die Universität ein Ort ist, an dem sie dann ankommen können, dieses Wissen darum, den Kindern einfach weiterzugeben, das ist, glaube ich, so der größte nächste Schritt, der da getan werden muss. Das ist so ein bisschen, mein großer Sohn ist weiß und mein kleiner Sohn ist schwarz. Das ist einfach so, das hat die Natur sich so ausgedacht.
Oh, wow.
Und für den kleinen Sohn ist einfach dieser schwarze Superheld, da merkt man eben auch schon, dass er da auch denkt, boah, er könnte auch ein Superheld sein. Genau wie mein großer Sohn irgendwie Spider-Man sein könnte, kann er Black Panther sein. Genau, es geht wirklich einfach erstmal um Sichtbarkeit. Damit öffnet man so ein bisschen die Idee dessen, was alles möglich sein kann. If you can see it, you can be it.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Nela Riel ist heute mein Gast. Und Nela ist Lehrerin und seit neuestem auch Politikerin. Sie hat sich einen sicheren Weg aufgebaut, beruflich und auch privat, während um sie herum das Leben zeigte, es ist nichts sicher. Ich habe dieses Gespräch so genossen, weil Nela eine unfassbar reflektierte Person ist und das auch sehr stark lebt. Sie hat eine warme Aura und ist so menschennah, sehr angenehm. Hört unbedingt rein und macht euch auf viel Reflection-Zeit bereit. Viel Spaß!
What I see.
Herzlich willkommen, Nela. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Magst du dich einmal vorstellen und uns sagen, wer du bist und was du so machst?
Genau, mein Name ist Nela Riel, gebürtig aus Hamburg, Mama zweier Kinder von 4 und 6 Jahren. Ich bin von Haus aus Lehrerin, arbeite an einer Stadtteilschule hier in Hamburg mit den Fächern Deutsch und Politik und starte jetzt mein zweites Leben sozusagen als Politikerin. Ich bin nämlich Spitzenkandidierende für die Partei Volt zur Europawahl und freue mich, wenn ich im Sommer hoffentlich ins Europäische Parlament einziehen kann.
Oh, sehr, sehr aufregend. Neues Leben hast du das beschrieben.
Total spannend.
Da müssen wir mal einsteigen. Aber vielleicht erst mal mit deinem vorherigen oder bisherigen Leben. Erzähl uns doch mal, du hast gerade gesagt, du bist in Barmbek aufgewachsen. Wie war das so für dich, dort aufzuwachsen und zu leben mit deiner Familie?
Genau, aufgewachsen bin ich tatsächlich in Eidelstedt und geboren wurde ich in Barmbek. Und da wohnte ich nur, glaube ich, so die ersten 2, 3 Jahre meines Lebens. Ja, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 1,5 Jahre jünger als ich und lebte mit meiner Mutter und meinem Vater in Eidelstedt in so einer ganz normalen Wohnung, würde ich einfach sagen. Also so eine ganz normale Kindheit. Mein Papa kam aus Ghana. Meine Mutter ist weiß. Genau, und deswegen hatte ich irgendwie immer so den, ich nenne das immer so Weitwinkelblick oder Blick über den Tellerrand mein Leben lang. Meine Mutter war Studentin, als ich geboren wurde. Mein Vater wurde später dann Taxifahrer, der hat immer irgendwelche Aushilfsjobs gemacht. Das heißt, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, wir waren armutsbetroffen. Den Begriff gab es damals einfach noch nicht. Mhm. Aber wir waren nicht bildungsfern. Ne? Das wird ja immer, das sind so 2 Begriffe, die irgendwie immer so gleichgesetzt werden, die natürlich auch so kritisierend sind. Aber ich hatte immer Zugang zu Bildung, Zugang zur Kultur. Das hat mich also mein Leben lang sehr geprägt irgendwie.
Und wenn du sagst, du hattest Zugang. Inwiefern hattest du Zugang? Also konntest du einfach in die Bibliothek gehen oder haben deine Eltern dich da auch gepusht oder wie war das?
Sehr. Also das ist es, glaube ich. Ne? Dieses Wissen darum und damals, ich bin jetzt 38, damals gab es noch kein Internet oder dergleichen, sondern man musste einfach auch viel Wissen über Zugang haben. Das ist natürlich im gewissen Rahmen jetzt immer noch so, aber damals war es einfach noch schwieriger. Man musste wissen, wo gibt es eine Bibliothek, was kostet das, können wir uns das leisten, wo gibt es Museen, an welchen Tagen sind die vielleicht auch kostengünstiger, was gibt es da für Aktionen. Und da hatten meine Eltern oder besonders meine Mutter einfach immer einen richtig guten Blick drauf, dass sie da, ihr war das wichtig, gepusht würde ich nicht unbedingt sagen, sondern ich hatte da auch einfach viel Freude dran.
Okay.
Das hat sie gemerkt und das hat sie dann sehr gefördert. Komm, wir gehen in die Bibliothek, komm, wir gehen ins Museum, du kannst malen, du kannst dich kreativ austoben. Genau.
Okay. Und wenn du sagst, du hast so einen Blick über den Tellerrand gehabt, hast ja eben eingangs gesagt, was genau meinst du damit?
Ich war ich glaube, ich war so in etwa 10 oder so, als ich das erste Mal tatsächlich selbst in Ghana war und habe aber natürlich davor, also mein Papa hat 6 Schwestern, dadurch habe ich unendlich viele Verwandte, die uns auch besucht haben und wir haben, es gibt natürlich eine große ghanaische Community in Hamburg. Das heißt, ich hatte auch schon davor viel Kontakt zu Menschen, die einfach tatsächlich anders aufgewachsen sind als ich. Ich wusste immer, das Leben, das ich habe, ist kein, in Anführungsstrichen, was man so sagt, normales Leben. Es gibt kein normales Leben. Das war mir einfach schon als Kind sehr, sehr klar, dass einfach alle Leben verschieden sind. Und ja, man tatsächlich auch davon sprechen kann, dass Menschen in unterschiedlichen Welten leben sozusagen.
Okay, wow. Wow, ja, ist auf jeden Fall eine extreme Weitsicht, die du da hattest. Und auch schön, so aufzuwachsen, weil dann siehst du dich ja selber gar nicht erst in so einer potenziellen Opferhaltung. Ne?
Absolut, ja, total. Mhm. Also das, genau, das hatte ich tatsächlich nie das Gefühl, mich selber als Opfer zu betrachten. Nee, sondern es war eher tatsächlich, das klingt auch so pathetisch ein bisschen, ne? So Schatz oder sowas, aus dem man schöpft. Aber nein, das war eher eine Möglichkeit, würde ich sagen, für mich immer. Genau.
Okay. Ja, weil man kann ja sehr leicht in so eine, warum haben wir nicht auch das? Oder warum haben wir nicht auch, habe ich nicht auch diese Schuhe? Oder
das gab es absolut. Ne? Also gerade, ich weiß nicht, das Thema Haare ist ja ein großes. Ne? Und das hat mich wirklich richtig viele Jahre gekostet, da reinzuwachsen, zu sagen, meine Haare sind auch schön, warum habe ich nicht die Haare? Also das kenne ich natürlich schon auch.
Okay, ja. Ja, und dann muss man ja auch, gerade wenn du eine weiße Mutter hast, ne, ist ja auch die Frage, okay, wie vereinbart man das dann, ne, mit der Pflege? Wie geht sie damit um? Und weißt du, ob das auch stimmt oder wie?
Absolut,
auch immer?
Ja,
ne?
Genau.
Wie habt ihr das da gehandhabt?
Es ist meine Cousine tatsächlich, die lebt in Bremen, die lebt immer noch in Bremen. Das ist ja zum Glück nicht so weit weg von Hamburg. Ja. Und da sind wir dann immer ab und zu mal hin und die hat uns mir dann Tipps gegeben.
Ach, schön. Aber
tatsächlich auch da heutzutage, wo ich von Zugang sprach, heutzutage ist das so viel einfach, da einfach das mal kurz im Internet einzugeben und dann kriegst du irgendwie die Tipps und das war damals einfach wirklich schwierig, weil ich wollte einfach immer glatte Haare haben und sie war dann immer sehr bestärkend und hatte versucht, mir beizubringen, wie ich meine Haare pflege und ich war aber sehr in diesem Glättungsmodus sehr lange und dann habe die wirklich lange geglättet, was ich heute natürlich total bereue, aber das war so meine Quelle, wo ich so ein bisschen Wissen draus bezogen habe. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, im Nachhinein immer noch, dass ich damals ja einfach mehr Mut gehabt hätte, zu mir zu stehen.
Ach, wie schön. Guck mal, auch da wieder dieser Zugang, ne? Also Zugang zu einer Person, die dir auch deine Wurzeln nahe bringt.
Genau.
Und dir ermöglicht hat, da einfach zu verstehen und Wissen dir anzueignen. Ne?
Ja, genau.
Super schön. Weil das haben ja auch nicht viele Menschen, gerade wenn sie nach Deutschland gekommen sind oder einen weißen Elternteil haben und oft vielleicht auch gar nicht den Kontakt zu der schwarzen Familie außerhalb jetzt der Eltern zum Beispiel. Und gerade wenn der Vater vielleicht derjenige aus Afrika ist und sich vielleicht auch nicht so unbedingt gut mit den Haaren
ganz
auskennt.
Genau.
Ne?
Ja, absolut. Ich weiß, wovon du sprichst.
Ja, genau. Also mein Vater hätte uns auch nicht viel helfen können.
Nee, leider auch nicht.
Oh, witzig. Ja, cool. Und du hast also die Möglichkeit gehabt, dich gut zu bilden und ich will nicht sagen zu integrieren, aber zumindest zu verstehen, wie die Kultur hier funktioniert.
Ne? Genau, das ist, glaube ich, also das belegen ja auch Studien so, ne, sobald man einen weißen Elternteil hat, fällt das einfach viel leichter, weil man auch da wieder Zugang hat zu Wissen. Ne?
Ja.
Das ist es einfach.
Ja, okay. Und wie ist es für dich weitergelaufen? Also du hast dann dich weiter gebildet, sage ich mal, und hast dein Leben gestaltet. Wie sah das dann aus?
Genau, ich hatte eigentlich seit dem ersten Tag meiner Grundschule den Wunsch, Lehrerin zu werden tatsächlich und fand das aber natürlich dann nach dem Abi total uncool. Ich war zwischendurch ein Jahr lang in Schweden als Außerschülerin, habe da das schwedische Bildungssystem einmal kennengelernt, war total begeistert und wusste aber, so ist es in Deutschland nicht. Und da wurde für mich sehr klar, da möchte ich eigentlich nicht arbeiten in dem deutschen Bildungssystem.
Echt? Was ist dir da aufgefallen?
Tatsächlich ist es, in Schweden gehen die Kinder oder die Jugendlichen bis zur 9. Klasse erstmal gemeinsam in in eine Schule und danach spaltet sich's auf. Entweder du machst dann direkt so eine Art Ausbildung, das ist sehr, sehr selten. Die meisten gehen auf eine Art Gymnasium und da ist es aber so, ich selbst ging auf den in den naturwissenschaftlichen Zweig. Du kannst aber auch einen musikwissenschaftlichen Zweig nehmen, einen gesellschaftswissenschaftlichen Zweig oder auch einen künstlerischen Zweig. Und wenn du dann, das ist jetzt alles 20 Jahre her, ne? Ich bin gerade nicht so auf dem aktuellen Stand. Aber wenn du dann in diesem Musikzweig bist, dann machst du wirklich dein Abitur eher in den musikalischen Fächern. Und da wird dann kein Jugendlicher, keine Jugendliche dazu gezwungen, auch nur unbedingt Physik und Schwedisch schon, Englisch auch und Mathe auch, aber Physik und Chemie oder sowas zu nehmen, was einem vielleicht gar nicht so liegt, während wir in Deutschland ja sehr breit gefächert sind und sehr darauf achten, dass jedes Kind wirklich ganz breit gefächert gefördert wird. Und in Schweden war damals schon sehr viel individueller der Blick auf das Kind. Das habe auch ich als Austauschschülerin sehr zu spüren bekommen. Also obwohl ja jeder wusste, ich bin nur ein Jahr da, habe ich unheimlich viel Förderung auch in der schwedischen Sprache bekommen, was wirklich, wirklich toll war. Ganz viel Zeit von den Lehrkräften mit ganz, ganz kleinen Lerngruppen. Und ich kam zurück und dachte, nee, also hier, das ist das Gegenteil von dem, was wir machen und hier möchte ich nicht arbeiten.
Wow. Sprichst du noch Schwedisch?
Ja, tatsächlich. Echt? Ja, ich habe noch Kontakt zu meiner Gastfamilie und auch noch zu meinen Freundinnen damals. Die haben mich letztes Jahr das letzte Mal besucht. Also nicht mehr so gut natürlich. Aber ja, genau.
Wow, da kann man ja sehen, wie intensiv das war, ne?
Ja, absolut.
Kann man ja so, du warst ja ein Jahr, hast du gesagt, dort und du sprichst die Sprache noch.
Wow. Eigentlich nicht eine lange Zeit, aber ich versuche auch immer so ein bisschen irgendwie schwedische Blogs oder Insta-Seiten zu lesen und wie gesagt, den Kontakt einfach zu halten.
Wow.
Ja, genau, aber danach kam ich zurück, habe hier mein Abi gemacht. Und dachte dann eben erstmal, nee, ich werde jetzt doch nicht Lehrerin. Ich wollte dann Diplomatin werden, weil ich schon immer eben Politik, also ich glaube gerade, weil ich von diesem Weitwinkel, Weitblick gesprochen hatte, ich immer so ein Interesse für Politik hatte und auch das Bedürfnis, da mitzugestalten. Und gerade durch dieses Austausch in Schweden auch nochmal mitbekommen hatte, was Europa eigentlich für Chancen für uns sind. Ne? Da waren dann auch ganz viele, ich habe eine Freundin in Australien oder Südamerika, also sie kam wirklich von überall in der Welt und waren total begeistert und haben gesagt, Mensch, ihr habt so viel Kultur in Europa und können einfach so von einem Land ins andere reisen und die ganzen Sprachen und haben mir das sehr, sehr vor Augen geführt, was wie toll das eigentlich ist. Genau, und deswegen hatte ich dann angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren, nur ein Semester, weil meine Mutter dann sehr, sehr schwer erkrankte und ich einfach ganz schnell merkte, ich brauche doch eine gewisse Sicherheit im Leben. Und ich möchte auch jetzt in der Phase damals doch nicht weit weg direkt von meiner Familie, sondern ich möchte irgendwie hier sein. Und so habe ich mich so ein bisschen zurückbesonnen auf diesen Wunsch. Ich wollte doch eigentlich mal Lehrerin werden. Genau, und dann habe ich in Hamburg wiederum angefangen, Lehramt zu studieren.
Und hast dann akzeptiert, dass dieses Schulsystem einfach nicht schwedisch ist. Und
ja, wobei man geht ja immer ins Schulsystem rein oder in so einen neuen Job rein mit ganz, ganz viel Idealismus und ganz viel, ich werde ganz viel verändern.
Ja.
Und tatsächlich war auch meine erste Schule nach dem Referendariat eine ganz neu aufgebaute Schule. Also wir waren 8 Kolleginnen, die diese Schule neu aufbauten.
Oh.
Und das waren natürlich total viel Chancen. Und wir haben so im System, würde ich sagen, total viel erreicht und haben total viel umgesetzt, das große und ganze System bleibt, wie es ist, aber wir haben wir haben es versucht, so individuell zu gestalten, wie eben möglich. War eine sehr intensive Zeit, aber auch eine richtig, richtig coole Zeit damals.
Ach, schön, schön. Und das war dann die erste Schule, an der du warst, oder bist du immer noch an der Schule?
Nee, ich habe mein Referendariat im Gymnasium gemacht und bin dann an diese Stadtteilschule, an die neu gegründete, wieder in Barmbek zurückgegangen. Ja, ganz genau. Da wohnten wir dann auch wieder, mein Mann und ich. Und dann nach der Geburt meines ersten Sohnes 2017 sind wir nach Duvenstedt gezogen. Und da war für mich einfach klar, ich bin so eine Fahrradfahrerin, darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen.
Ja.
Und da war für mich total klar, ich brauche eine Schule, die bei mir einfach in Fahrradnähe ist. Und es gibt eine ganz, ganz, ganz tolle Stadtteilschule bei mir in der Nähe, wo ich auch richtig gerne arbeite. Und da bin ich jetzt dann seit 2018, glaube ich.
Wow, okay. Du bist also jetzt doch Lehrerin geworden. Und du als schwarze Frau, Lehrerin, hört sich an wie eine Seltenheit.
Ist es.
Ist es. Du würdest auch sagen, als Lehrerin selbst. Ja. Hast du also keine... andere Kollegen gesehen, kennengelernt, die auch so aussehen wie du?
Also tatsächlich, ich überlege gerade, ich habe nie mit einer schwarzen Kollegin, mit einem schwarzen Kollegen zusammengearbeitet, schon mit anderen POCs, ne, das schon. Aber wir waren immer die einzigen sozusagen. Es gab dann immer eins, zwei, höchstens drei von uns. Man ist immer sehr allein im großen Kollegium von so 120 Leuten. Das ist immer noch so, dass ich bin jetzt seit 12 Jahren Lehrerin, das ändert sich gerade, das sieht man schon. Es gibt auch gerade hier in Hamburg wirklich, ja, also es wird wirklich versucht, mehr Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte zu gewinnen, aber es ist ein weiter, weiter Weg, bis tatsächlich Repräsentation da wirklich stattfindet.
Ja, und was macht das für einen Unterschied? Weil jemand, der jetzt das nicht kennt, ne? Also eine weiße Person angenommen, die kennt das, geht zur Schule, weiße Lehrer und Schüler und so weiter, vielleicht hier und da ein paar ausländische Kinder, die wird sich vielleicht fragen, ja gut, dann hast du halt jemanden, der irgendwie schwarz ist oder dunkelhäutig oder wie auch immer. Was macht das jetzt für einen Unterschied? Ne? So Lehrer ist Lehrer. Ja. Warum ist das so wichtig?
Was würdest du genau dieses Stichwort Repräsentation. Also ich habe in diesen 12 Jahren unheimlich oft den Satz gehört, dann kann ich das ja auch. Also dann sitzen da diese Kinder und Jugendlichen mit ihren großen Augen und diese Möglichkeit, nicht unbedingt auch Lehrerin zu werden, aber das vielleicht auch Abitur zu machen, aber dass auch tatsächlich die Universität ein Ort ist, an dem sie dann ankommen können. Dieses Wissen darum, den Kindern einfach weiterzugeben, das ist, glaube ich, so der größte nächste Schritt, der da getan werden muss.
Weil sie dann sagen, also weil sie sonst denken würden, nicht Uni, sondern direkt in die Ausbildung oder arbeiten gehen oder
so. Ja.
Gar nicht diesen höheren Bildungsweg
nicht gehen. Unbedingt einschlagen, ja. Also ich glaube, das ist immer dieses, ne, if you can see it, you can be it. Das ist einfach dieses total typische. Ich habe noch einen kleinen Sohn, der ist jetzt 4 und ich weiß nicht, ob du dich mit Marvel, mit den Superhelden auskennst.
Ja.
Mit Black Panther.
Ja.
Und also das ist so ein bisschen, mein großer Sohn ist weiß und mein kleiner Sohn ist schwarz. Das ist einfach so, das hat die Natur sich so ausgedacht.
Oh, wow.
Und für den kleinen Sohn ist einfach dieser schwarze Superheld, da merkt man eben auch schon, dass er da auch denkt, boah, er könnte auch ein Superheld sein. Genau wie mein großer Sohn irgendwie Spider-Man sein könnte, kann er Black Panther sein. Genau, es geht wirklich einfach erstmal um Sichtbarkeit. Und dadurch öffnet man, in der Pädagogik nennt man das subjektive Konzept, also diese dafür, damit öffnet man so ein bisschen die Idee dessen, was alles möglich sein kann.
Okay. Okay, man lässt die Kinder träumen.
Ja.
Ja, man ermöglicht ihnen, da die Gedanken frei zu haben.
Ja.
Ja. Wie würdest du das Leben als Lehrerin beschreiben? Also auch insbesondere zum einen unter den Kolleginnen und Kollegen. Sagst du, findest du, dass du anders behandelt wirst oder sowas? Oder gehst du da unter, sag ich mal, in der Masse? Mhm. Fällt es nicht auf, dass du irgendwie anders bist? Und wie ist das im Vergleich dazu mit den Schülerinnen und Schülern?
Im Kollegium würde ich sagen, ist das eigentlich kein großes Thema. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht als die Expertin zu Rande gezogen wird. Ne?
Das, für so Angelegenheiten für alles, was, schwarzer Menschen oder wie auch immer.
Genau, oder einfach Menschen mit Migrationsgeschichte. Das war besonders zu Anfang irgendwie der Fall, als es noch viel weniger BIPOX gab im Kollegium, da war mal, hey, du bist doch die eine, kannst du mal da und dazu was sagen. Sag mal, sprichst du auch Farsi und ja, also völlig absurd manchmal.
Yeah.
Das ändert sich jetzt mittlerweile auch, weil einfach auch das Kollegium da, glaube ich, sehr viel sensibler mittlerweile geworden ist. Aber wie gesagt, in der Schülerschaft, das wird schon einfach noch gesehen, hey, da ist mal eine andere Lehrerin als alles, was wir so kennen. Da ist es dann schon manchmal Thema. Auch andersrum, dass es durchaus manchmal SchülerInnen gibt, die sagen, hä, wie kann denn Deutsch ihre Muttersprache sein, dass wenn ich sowas erzähle? Aber dass man da eben auch bei weißen Kindern nochmal Perspektiven verändert. Das gibt's durchaus auch.
Ja, ja. Und was zeigt dir das so? Also dieses Verhalten, was dir da entgegengebracht wird, was ja jetzt nicht immer irgendwie bewusst negativ oder ne, mit schlechten Intentionen geschieht, aber es geschieht, ne? Du siehst diese Verhaltensweise, du siehst diese Fragen und Nachfragen. Was sagt dir das und was macht das mit dir?
Das ist genau dieser Punkt, diese Normalität, ich hatte es ja vorhin schon so in Anführungszeichen gesetzt, das würde ich hier auch wieder machen, ist eben noch nicht da. Ne? Dass einfach ganz viel passieren muss in allen Bereichen, die wir so haben, sei es in der Bildung, in der Politik, auch in der Wirtschaft. dass diese Frage gar nicht erst aufkommt, sondern dass es normal ist, ey, BIPOCs sind da, BIPOCs machen die gleichen Jobs wie alle anderen, sie machen sie genauso gut, genauso schlecht wie alle anderen. Mhm. Also warum werden da überhaupt noch Fragen gestellt, frage ich mich manchmal. Und der Grund ist, glaube ich, weil die Repräsentation eben noch nicht gegeben ist. Ne? Es gibt immer so bestimmte Ebenen, in der Politik ist es genauso, ich nenne es immer so eine gläserne Decke, bis dahin geht's ganz gut, da werden wir auch gern gesehen. Aber dann diesen Schritt weiter zu gehen, dass wir wirklich in der breiten Masse repräsentiert sind, wie wir auch in der Gesellschaft grundsätzlich prozentual repräsentiert sind, das ist eben jetzt der nächste große Step, der uns gelingen muss.
Und was glaubst du, warum uns das bisher noch nicht gelungen ist? Also ich spreche jetzt nicht von den letzten 50 Jahren oder so, ne, sondern wir haben ja jetzt zum Beispiel auch den Afrozensus. Wir wissen, es gibt ungefähr 1 Million schwarze Menschen in Deutschland, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Trotzdem sind die Geschichten irgendwie immer gleich, in der Hinsicht, dass Leute sagen, ich bin die Einzige, ich bin der Einzige. Oder ne, ich erhalte immer noch diese Rückmeldungen, diese Fragen und es wird so getan, als wäre es eine Neuheit, dass ich hier als schwarze Person studiere, arbeite, lehre, wie auch immer. Also wie kann das sein? Was glaubst du?
Ich glaube tatsächlich, dass es, wie soll ich das ausdrücken, es hat Repräsentation und Repräsentation von Diversität hat auch immer damit etwas zu tun, dass andere Gruppen sozusagen Macht abgeben müssten. Und das ist natürlich schwer. Veränderung ist immer erstmal angstmachend. Und gerade wenn es darum geht, Macht abzugeben im gewissen Sinne oder Deutungshoheit, so kann man es vielleicht auch nennen, dann ist das erstmal was, wogegen man sich natürlich strebt, wenn wir merken, oh, da drängen jetzt andere noch an die Position, die wir irgendwie für sonst immer für uns beanspruchen. Ich glaube, das ist nichts bewusst Böses. Na, da ist niemand, der sagt nein, oder in seltenen Fällen jemand, der sagt nein, ich möchte aber nicht, dass diese Menschen hier auch die in die Position bekleiden. Aber es würde immer erstmal genau einen Verlust von Macht bedeuten. Plus ist es natürlich so, da gibt es ja auch Studien dazu, wenn ich ein alter weißer Mann, eine alte weiße Frau bin, aber auch wenn ich wahrscheinlich eine junge schwarze Frau bin, dann stelle ich erstmal Leute ein, wenn wir jetzt in die Wirtschaft gehen, die mir irgendwo ähneln. Weil ich dann weiß, es bleibt ungefähr, ja, dieses Machtverhältnis bleibt irgendwie gleich. Und es ist super anstrengend, das alles zu öffnen und da Veränderung zuzulassen.
Ja, weißt du, es ist interessant, weil wenn man jetzt persönlich, ne, man ist ja irgendwie in jeder Hinsicht persönlich betroffen, dass wenn ich ein weißer Mensch bin und Macht abgeben muss, dann ist das für mich persönlich irgendwie blöd. So, ne? Aber ich gebe die Macht ja an jemanden ab, der aussieht wie ich. Das heißt, ich gebe ja Macht ab.
Ja.
Und es geht ja nicht darum, dann am Ende, dass Macht abgegeben wird, sondern dass Macht an eine bestimmte Person, ich spreche jetzt mal in Singular, abgegeben wird, wo mir das einfach nicht passt.
Genau.
Oder?
Ja, und ich glaube, es passt mir nicht, weil ich da vielleicht vieles noch nicht verstehe. Na, wie gesagt, es macht irgendwo immer erstmal Angst oder es ist ein Unbehagen, Unverständnis, ein ich müsste mich jetzt mit mir, mit dieser anderen Person auseinandersetzen. Das ist richtig anstrengende auch Beziehungsarbeit. Und ja, wie gesagt, Menschen sind bequem. Und dass dieser Wunsch danach, dass alles so bleibt, wie es bitte immer war, ist einfach immer richtig groß. Das sieht man jetzt ja gerade ganz, ganz doll. Ich meine, wie viele Menschen wählen die AfD, die irgendwie verspricht, dass alles so bleibt, wie es früher war oder dass wir zu einem vermeintlich guten Früher zurückkommen. Und das spricht ganz viele Menschen an, die sehen, dass sich Dinge verändern, die sehen, dass sich die Welt verändert und die das eigentlich nicht so gerne möchten.
Ja, und man kann vorausschauen vielleicht oder vorhersehen, wie sich die Dinge verändern würden, wenn Menschen diese Veränderungen treiben, die so aussehen wie man selber.
Genau, ganz genau. Zumindest vermeintlich. Ne? Man meint, man könnte das voraussehen.
Ja.
Ob das so ist, sei dahingestellt. Aber es gibt ein Gefühl von Sicherheit. Ja. Der ist doch wie ich. Dann wird er das auch so machen.
Genau. Ja, ne? Einfacher logisch.
Ja.
So, ne?
Ja.
Ja. Dabei gibt es ja, kann man ja auch ganz klar sehen in der jetzigen Zeit, dass das auch innerhalb der weißen Gesellschaft, ne, da totale Polarisierung gibt.
Absolut.
Menschen, die sagen, keine Ahnung, ich möchte jetzt, dass überall gegendert wird.
Genau.
Und andere weiße Menschen, die sagen, nee, geht gar nicht. Und dann gibt es wieder schwarze Menschen auch. Oder Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, ich habe auch keinen Bock zu gendern.
Total.
Und andere wiederum, die sagen, ja, voll.
Genau. Ne? Also da muss man sich ja sowieso selber immer hinterfragen. Ne? Wo ich vorhin dabei war, dass ich dann ganz Anfang als Lehrerin immer so als vermeintliche Expertin gefragt wurde, musste ich auch wirklich gleich zu Anfang ganz stark lernen, mich selbst auch zu hinterfragen, meine Bilder auch zu hinterfragen. Denn man selber ist ja auch nicht frei von Rassismus, von Ableismus, was auch immer. Man ist ja auch sozialisiert worden in diesem ganzen Spannungsfeld.
Und wenn wir also jetzt davon ausgehen, dass es, oder wir wissen, dass es schwierig ist, Macht abzugeben. Wenn man sich jetzt mal hineinversetzt in so eine Person, die potenziell Macht abgeben müsste, sagen wir, es ist eine weiße, männliche Person, wie sollte man dann damit umgehen, weißt du? Also es ist schwierig, ich habe vielleicht, weiß nicht, ein Familienunternehmen und das läuft seit 100 Jahren und wir haben da immer diese gleichen Werte und wir repräsentieren ein bestimmtes Bild, ne, das macht uns stolz und jetzt sollen wir das verändern, weil jetzt plötzlich jemand im Kopftuch im Bild ist oder eine schwarze Person. Wie sollte diese Person damit umgehen?
Ich glaube, es wäre schön, angstfrei die Veränderung erstmal anzugehen. Denn dass wir dann, meinetwegen, wie du sagst, eine Person mit Kopftuch ins Bild holen, heißt ja nicht, dass wir nicht mehr stolz auf unsere Familiengeschichte sein können. Also, dass BIPOCs jetzt zunehmend Teil der Gesellschaft sind, heißt ja nicht zwangsläufig, dass man alles über Bord werfen muss, ne? Genau, was wir eben hatten, was schon immer war, sondern dass man natürlich das, was gut war, auch nehmen kann und versuchen kann, dann einfach zu überführen in, hey, wie können wir es noch besser machen? Wie können wir das als Chance sehen, dass mehr Menschen zugänglich zu machen? Darum geht es ja auch. Weiterentwicklung oder Veränderung ist ja immer eine Form dann auch der persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, wie gesagt, ich bin immer dabei, das ist super anstrengend, weil ich selber auch kenne, dieses sich immer zu reflektieren und dieser Wunsch nach, ich möchte mich zurückziehen. Es wäre so schön einfach, klare Strukturen, klare Bilder zu haben. Aber man muss da, glaube ich, in die Auseinandersetzung gehen und ja, versuchen, das Positive sich rauszunehmen. Ich glaube tatsächlich gerade für so Wirtschaftsunternehmen, nur dann sind die zukunftsfähig. Janina Kugel hatte das letztens genannt, die Power of Being Different. Da liegt einfach eine ganz große Macht oder Stärke auf Deutsch vielleicht eher dahinter, tatsächlich Diversität zuzulassen und damit auch vielleicht hierarchische Strukturen, die seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten bestehen, dann einfach aufzubrechen. Ich glaube, dass sonst... Ich sehe da die Zukunft. Ich glaube nicht, dass das Verharren in alten Strukturen auf die Dauer Bestand hat.
Und du hast auch gerade gesagt, worauf man stolz ist, das weiterzuentwickeln und das auch nach außen zu tragen. Also, wenn ich stolz auf etwas bin und auch glücklich darüber, dann will ich es doch auch teilen mit der Welt.
Würde ich auch denken, ja.
Ne? Dann so will ich es auch verstehen, dass man irgendwie sagt, hey, ich will das. Erst recht, dass du genauso stolz auf das bist, worauf ich stolz bin, weil es doch so gut ist und Mehrwert bringt.
Genau, das denke ich auch immer, dass es heißt ja nicht, dass dir zwangsläufig etwas weggenommen wird, ne? Denn, also wenn wir über Macht sprechen, muss man Macht vielleicht auch mal kurz definieren, als es soll nicht gehen um eine Macht über, um da mit Hannah Arendt jetzt zu sprechen, ich will nicht Macht über jemanden haben oder über etwas haben, sondern Macht um etwas zu tun. Und diese Macht, die geht ja nicht dadurch verloren, weil ich sie teile mit irgendwem, sondern das ist ja dann eher eine, die sich potenziert, wenn man sie teilt. Also das kann etwas unheimlich Positives sein.
Und ich meine, um der anderen Person oder dem Gegenüber diese Macht auch zu geben, muss man sich ja auch mit der beschäftigen.
Ja.
Ne? Man muss der ja auch irgendwie vermitteln können, dass diese Möglichkeiten bestehen, dass diese Macht da ist und wozu ist sie auch da, ne? Weil wenn du, ich überlege halt auch gerade, wenn man so darüber nachdenkt, ich habe Macht, etwas zu tun, dann ist ja die Frage, was willst du damit tun?
Genau.
Ne? Und wenn du mit dieser Macht vielleicht nichts Gutes tust, dann wäre es vielleicht zu hinterfragen, warum du sie teilen solltest, ne?
Ja.
Aber wenn du halt was Gutes tun willst, dann multipliziert sich doch das, was du tust, und dann ist es doch gut.
Ja, absolut. Das ist genau das, was ich damit meine. Perfekt ausgedrückt. Das ist wirklich das. Ne? Also anders kann ich das auch nicht mehr sagen. Punkt.
Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also total spannend, weil was hält uns davon ab, zu teilen.
Ja.
Wenn sich das, was wir ja versuchen zu bauen und zu bilden und zu behalten, noch multiplizieren könnte.
Genau, das bringt mich auch so ein bisschen, ne, dieser Weg. Ich möchte ja gerade den Weg in die Politik gehen, weil ich genau das eben da auch so sehe, ne, diese mangelnde Repräsentation bisher. Und auch da, glaube ich, ist es genau dieses, es ist jetzt ein Vorstoß in die Politik. Und das gilt aber auch, ne, für Frauen, die irgendwie in irgendwelchen Konzernen aufsteigen und so. Es ist so oft bisher so, wie gesagt, jetzt auch in der Bildung, ich bin die Einzige an der Stelle. Wenn ich aber gewisse Positionen erreicht habe, dann auch mein Anspruch ist da, diese Macht dann irgendwie zu teilen und weiterzugeben. Mhm. Weil, genau, wie du gesagt hast, dann multipliziert sie sich und dann schaffen wir wirkliche Veränderungen.
Mhm. Ja, wow. Also, wenn ich mich jetzt so in die Schuhe einer weißen Person setzen würde, würde ich denken, oh, kommt her, ja, alle Menschen, die genau, nicht aussehen wie ich.
Oder? Wirklich, würde ich auch denken.
Total, ja, wow. Ja. Also ich wow. Ja. Das ist echt ein Food for Thought, wie man so schön sagt.
Hoffe ich,
und
ja,
super, super augenöffnend auch. Ne?
Ja,
ich glaube, wir verharren halt so leicht in dieses oh nein, oh nein, oh nein, in genau, dieser Angst, ne, wie du gesagt hast, oh Gott, jetzt wird alles anders und alles wird mir weggenommen. Aber überleg doch, was du aufgebaut hast, was du in den Händen hältst und was fortgeführt werden soll. Und glaubst du wirklich, dass wenn das so gut ist, Menschen das mit Füßen treten würden?
Genau, ne? Ja. Und wie gesagt, so geht's mir auch, dass ich da immer wieder reflektieren muss und da... Das ist kein leichter Weg, da hinzukommen, das ist mir klar. Es bedeutet einfach Arbeit an sich selbst.
Mhm.
Ne?
Genau. Ja, ja. Spannend. Ja, du hast gerade gesagt, du möchtest in die Politik und da eben auch versuchen, Macht weiterzugeben. Wie soll das aussehen? Also erstmal, wieso bist du in die Politik? Mhm. Was hat dich da zu animiert, in diese Richtung zu gehen und dein neues Leben zu beginnen?
Ja, also es gibt ja diesen Begriff der Polikrisen, der ist natürlich auch umstritten, aber wir hatten Corona, wir haben den Krieg, wir haben, für mich sehr prägend war auch der Rückzug aus Afghanistan damals. Mhm. Ich weiß noch, wie ich in der Küche stand und das im Radio hörte und wirklich das Gefühl hatte, wir verraten uns gerade so selbst, wir, die immer so für Demokratie oder das Wort Demokratie in die Welt herausbrüllen. Und dann war es in meinen Augen wirklich fast feige, wie wir da abgezogen sind. Und da dachte ich irgendwie, es muss besser gehen. Mhm. Und auch da hatte ich das Gefühl, ne, wenn du in die Politik guckst, es sind doch einfach mehrheitlich alte weiße Männer, um das Bild nochmal zu benutzen, die Politik machen. Viele Menschen haben auch gerade jetzt das Gefühl, es sind Eliten, die Politik machen. Ne? Der Papa von Ursula von der Leyen war auch schon in der Politik und so weiter und so fort. Natürlich wird es nicht vererbt, aber man hat einfach einfacheren Zugang, wenn man Eltern hatte, die da schon tätig waren.
Absolut.
Und da war einfach gerade so als Politiklehrerin, die ich ja bin, ich habe ja dann Politik studiert, für mich einfach dieses Demokratietheorie, Demokratie ist Repräsentation, da lag das so auf der Hand, dass ich irgendwie gesagt hatte, ich muss jetzt selber losgehen und Dinge verändern. Ich habe es einfach tatsächlich wirklich nicht mehr ausgehalten, sondern ich wusste, in der Corona-Pandemie, Familien waren irgendwie nicht vertreten in der Politik. Grundsätzlich sind Frauen viel zu wenig vertreten. Und als BIPOC muss ich gar nicht erst anfangen. Und dann dachte ich, Mensch, ich habe gerade die Ressourcen, also ich habe das Gefühl, ich habe die Kraft, jetzt loszugehen und was zu tun. Genau, und so hatte ich mich dann umgeschaut bei den etablierten Parteien, ne, die man so kennt, aber habe nirgendwo wirklich eine politische Heimat gefunden, gerade wegen dieses Gefühls, da vielleicht nicht unbedingt dazu zu gehören. Und dann hatte ich, also Volt gibt's ja noch gar nicht so lange, jetzt seit, also so lange, wie es meinen Sohn irgendwie gibt und damals schon rund um die Geburt hatte ich von Volt gehört und hatte das dann immer noch im Kopf, weil einfach, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, dieses Europäische mich mein Leben lang begleitet hat, dass ich irgendwie sehr verwurzelt bin auf diesem Kontinent, zwar auch auf Afrika, aber gleichzeitig durch meine Geschichte irgendwie wusste, dass einfach diese europäische Idee, dieses Friedensprojekt für mich auch unheimlich prägend sind. Mhm. Und das ist eben bei Volt wirklich großer Bestandteil. Ja, und so hatte ich dann Volt gegoogelt und wenn du Volt googelst, dann hältst du irgendwas zum Thema Strom und Hochspannung und so. Und dann habe ich Volt Europa gegoogelt, woraufhin dann ein Aufruf kam, sich für das Team Europa zu bewerben. Und das ist für mich so ein wirklich Paradebeispiel. Da hat Volt als Partei selbst gemerkt, hey, wir haben 75% weiße Männer als MitgliederInnen und das ist nicht repräsentativ. Damit machen wir keine Politik. So sehr wir uns bemühen, aber damit wird es schwer, Politik wirklich für alle zu machen. Und das muss ja unser Anspruch sein. Und dieses Team Europa hat dann ganz gezielt nach QuereinsteigerInnen gesucht, die Lust haben, sich in der Politik zu engagieren. Und das war jetzt genau vor einem Jahr im Februar letzten Jahres, 2023, startete das. Hm. Und so bin ich dann in die Politik gekommen. Genau.
Okay, ja. Wow. Und dein Ziel, wenn du jetzt gefragt werden würdest von jemandem, von mir jetzt, ne?
Ja.
Was möchtest du verändern? Also was ist dir wichtig, wenn du in 10, 15, 20 Jahren in die Zukunft blickst?
Also meine Herzensthemen sind tatsächlich Frauenrechte und ja soziale Gerechtigkeit, wenn man das so grob ganz pauschal sagen möchte. Mhm. Da gibt's, ich weiß nicht, wieso du dich auskennst mit dem Europäischen Parlament, aber gibt's verschiedene Ausschüsse, in denen man dann, das geht leider ganz vielen so. Und ich denke mir, Leute, das ist so wichtig.
Das stimmt.
Ja, es ist wirklich super wichtig. Aber vollkommen okay. Ich werde das erklären.
Gemeinsam.
Genau. Und ich weiß eben, oder ich möchte gern im Europäischen Parlament in diesem Ausschuss für Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit, heißt es da, mich einsetzen, weil man meint ja immer, wir sind in Europa so eine Insel der Glückseligen und es geht uns allen so gut und gleichzeitig sage ich als Frau, nein, da ist noch viel zu tun. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab jetzt gerade diese Richtlinie zur Harmonisierung des Vergewaltigungsstraftatbestandes in Europa. Da hat sich, Deutschland hat diese Richtlinie blockiert, wo man als Frau sagt, wie kann das sein in 2024? Ja. Der Weg ist also noch richtig weit. Und gleichzeitig, gerade wegen dieses Weitwinkelblicks, mein anderes Herzensthema ist tatsächlich Menschenrechte, sprich eine Außenpolitik, die da feministisch gestaltet ist. Das heißt, auch hier bin ich wieder bei Machtstrukturen. Ich hatte vorhin gesagt, ne, es geht immer darum, Machtstrukturen aufzubrechen. Und die feministische Außenpolitik geht genau darum, dass wir einfach schauen, dass Menschenrechte in der Außenpolitik im Vordergrund stehen. Und das ist mein zweites Herzensthema. Also dafür möchte ich mich dann auch einsetzen im Europäischen Parlament.
Okay, also der Mensch steht da sehr, sehr stark im Vordergrund.
Ja.
Und wo würdest du sagen, wogegen kämpfst du an? Also was sind so die Herausforderungen für dich insbesondere, die du siehst?
Ja. Im ganz Privaten jetzt oder meinst du wirklich im großen, globalen?
Ja, gut.
Sagen wir auf meinem Weg.
Genau, auf deinem Weg und in dem Bereich, in dem du politisch aktiv sein kannst.
Also auf dem Weg tatsächlich, dass ich natürlich jetzt auch schon merke, dass es immer wieder Menschen gibt, die auf mich zukommen und mir Qualifikationen absprechen wollen oder sie, naja, du bist jetzt ja nur in dieser Position, weil du schwarz und eine Frau. Also genau das, was immer quasi die Nichtqualifikation war, absolut, ist jetzt das Einzige, was mich qualifizieren sollte. Und ich dann mal denke, ey Leute, ich habe studiert, ich habe wirklich gut abgeschlossen, so, ihr wisst nichts über mich. Aber es war tatsächlich so, dass letztens beim Einkaufen ein Bezirkspolitiker von den Linken auf mich zukam und mit der unverhohlenen Bitte, das doch eher zu lassen, was ich hier jetzt vorhätte. Es gäbe doch Leute, die das doch besser könnten.
Wow.
Wohlgemerkt einer, der seit 30 Jahren hier in der Hamburger Bezirkspolitik irgendwie rumtingelt und ich glaube, da ist dann einfach, also ich glaube, da muss dann auch einfach Frustration dabei sein. Ne? Mhm. Also das so auf der persönlichen Ebene, dass da natürlich Widerstände sind, gerade dann auch noch so als Mutter zweier kleiner Kinder. Hast du dir das jetzt gut überlegt? Das ist doch jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich sage doch, genau darum geht's, dass einfach auch Mütter von zwei kleinen Kindern oder auch Väter von zwei kleinen Kindern, dass wir einfach repräsentiert sind, dass wir eine Stimme haben.
Ja.
Das ist so das. Genau, und auf der großen Ebene, wenn wir das globale Bild angucken, dann sind für mich tatsächlich diese Machtstrukturen, von denen ich eben sprach, von denen ich hoffe, dass ich im Europäischen Parlament, dass ich da was ändern kann. Denn da muss ich auch nochmal auf Volt, auf die Partei, in der ich mich jetzt engagiere, zurückkommen. Unser Ziel ist es ja tatsächlich auch, die Europäische Union da einfach demokratischer zu machen. Mhm. Auch das, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir für den Kleinen hatten, würde bedeuten, dass natürlich Institutionen oder auch Nationalstaaten Kompetenzen, Macht, wenn man so will, abgeben müssen muss, damit einfach das Europäische Parlament zum Beispiel als einzig demokratisch gewählte Institution der Europäischen Union wirklich mehr Power hat, mehr Power to the people sozusagen. Also darum, dass das ist wirklich mein großes Thema, was mich so begleitet.
Ja, und ich habe auch gerade rausgehört, als du über die Rückmeldung dieses Politikers gesprochen hast. Er sagte ja, ne, lassen Sie mal andere, die das irgendwie drauf haben. Und du hast dann auch gesagt, als Mutter zweier Kinder, es ist dann der richtige Zeitpunkt und so. Und ich dachte da gerade an das Thema Repräsentation wieder und auch die Frage, es geht ja um die Bedürfnisse und es geht um die Lebensrealitäten dieser Menschen, die nicht abgebildet werden. Ja. Ne? Und vielleicht auch gar nicht, kannst mir sagen, was du darüber denkst, vielleicht auch gar nicht unbedingt darum, dass jemand jetzt gesehen werden muss, der irgendwie eine Mutter ist und Kinder hat, aber einfach, dass die Interessen vertreten werden. Ne? Es kann ja ein weißer alter Mann die Politik machen, aber wenn er nicht repräsentiert, was eine Mutter mit zwei Kindern auch durchgeht im Leben, ja, dann muss ja eben wie jemand, der das versteht, dahin. Und das kann ja dann im besten Falle nur die Mutter, die diese Kinder hat und in dieser Situation ist. Ne?
Also da waren wir in der Corona-Pandemie ja so stark, ne, dass einfach Familien dermaßen vergessen wurden und da besonders Frauen, die dann im Homeoffice sich um die Kinder und um den Job kümmern mussten. Das war ja so ein Paradebeispiel, so ein Rückfall wirklich in die 50er Jahre, wo man wirklich dachte, Leute, wenn da an den entscheidenden Stellen jetzt nicht Olaf Scholz ohne Kinder, nicht Christian Lindner ohne Kinder und ne, you name it, sitzen würden, sondern wirklich Menschen, vielleicht auch junge Väter, die wirklich gerade in dem Struggle sind, wenn die dort säßen, dann wären Entscheidungen vielleicht wirklich anders ausgefallen. Mm. Ja.
Ja, weil ich denke mir auch so, es gibt ja so viele Menschen, die sagen, ja, aber es geht uns doch so viel besser oder es geht euch doch so viel besser als so vielen anderen.
Klar.
Ne? Also ne, man kann ja auch mal dankbar sein für das, was man hat und so. Ne? Und gleichzeitig denke ich mir, ja, das ist so einfach zu sagen.
Ja.
Wenn es einem gut geht und wenn die eigenen Interessen vertreten sind.
Ganz genau.
Ne? Weil selbst wenn ich eine weiße Frau bin, dessen Interessen nicht vertreten sind, dann werde ich das auch spüren.
Ja.
Und dann werde ich auch lauter.
Ja.
So, ne? Oder das von anderen hören.
Ja.
So. Und das ist genau dieses Thema, ne? Wenn man nicht betroffen ist, dann ist das so einfach zu sagen, sei doch mal glücklich.
Genau.
Und es ist auch so einfach zu vergleichen und zu sagen.
Ja, immer dieses, man wird so aufgefordert, sich doch jetzt mal zufrieden zu geben mit irgendwas. Ne?
Genau.
Und das verhindert aber total das Weiterkommen, die Weiterentwicklung oder zumindest verhindert das auch einfach wirklich dahin zu kommen, dass wir eine gerechte Gesellschaft aufbauen. Dieses gib dich doch zufrieden. Nur weil du die und die Merkmale erfüllst, sollst du dich jetzt damit zufrieden geben.
Mhm.
Das ist auch einfach gar nicht logisch.
Ja, ja. Okay. Und wenn du jetzt diese Hindernisse, diese Herausforderung vor dir siehst, wie schaffst du es oder hast du da irgendwie eine Routine oder eine Art, damit umzugehen und zu sagen, ja, okay, es geschieht mir und da kommt jemand und weiß ich nicht, spuckt mir ins Gesicht regelrecht, und ich mache trotzdem weiter.
Ja, ich glaube, durch meine ganze Lebensgeschichte, aber auch, da habe ich einfach auch das Glück, mal von der Persönlichkeit her zu sein, dass ich unheimlich resilient bin.
Mhm.
Und das, glaube ich, hilft mir einfach sehr. Ich glaube, auch da die Erfahrung schon als Lehrerin, was ich da schon alles gehört habe und mitgemacht habe, auch da wiederum ist man zum einen sehr schlagfertig geworden, das ist so das eine, aber auch einfach das andere, dass man lernt, mit Dingen umzugehen. Ich bin ja unheimlich viel zwischenmenschlich mit Menschen im Kontakt, sowohl mit Schülerinnen, aber eben auch mit Eltern. Das ist ja auch ein großer Teil meiner Arbeit. Und dass ich da einfach mittlerweile für mich Strategien gefunden habe, zwar immer darüber zu reflektieren, aber nicht das unbedingt auf mich als Person, er meint jetzt, dass ich eine schlechte Person bin oder sowas zu beziehen, sondern einfach gucken kann, was kann ich da rausnehmen, was kann ich fürs nächste Mal mitnehmen, aber genau, mich als Person, irgendwie mich als Persönlichkeit da raushalten, das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, er kennt mich gar nicht, ne? Also das kann ich mir einfach ganz klar sagen, er kennt mich nicht, er hat ein Bild, über das er spricht und mir ist eben total klar, genau dieses Bild müssen wir in der Gesellschaft verändern, da will ich ja gerade hin, das spornt mich dann eher sogar noch mehr an.
Und sagt ja, okay, du bist auf jeden Fall notwendig in dieser Situation, in dieser gesellschaftlichen Phase, sag ich mal, in der wir uns befinden. Okay, das heißt für dich einfach nochmal so zusammenfassend, auch für Menschen, die vielleicht so nach solchen Methoden suchen, du besinnst dich auf das, was du bist und du weißt, du bist nicht, was dir da zugeschrieben wird.
Genau.
Und nimmst das als Ansporn, zu sagen, okay, dadurch, dass diese Person mich so sieht, zeigt es, meine Arbeit wird gebraucht.
Genau. Ne? Und das ist so dieses Konzept der Selbstwirksamkeit irgendwie. Ne? Ich weiß was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Da muss man natürlich auch hinkommen, dass man irgendwie so eine Art Bild von sich hat oder reflektiert, so reflektiert ist oder immer, es ist ja auch nie fest, ne? Man ist ja immer irgendwie im Fluss. Wer hätte vor 2-3 Jahren gedacht, dass ich jetzt Politikerin werden möchte?
Ja.
So. Aber dass man da immer so in sich reinfühlt und einfach sehr bei sich ist, das ist unheimlich schwierig.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, also du hast ja eine sehr hohe Resilienz, wie du gesagt hast, ne? Und wir hatten ja auch im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen. Du hast ja auch sehr viele Sachen durchgemacht in deinem Leben, ne?
Ja.
Magst du da nochmal vielleicht erzählen, was so für dich diese Dinge, die du durchgemacht hast, dich auch gelehrt haben im Leben?
Ja, das finde ich immer ganz schwierig tatsächlich, weil ich hatte ja erzählt, meine Mutter war sehr schwer krank direkt nach dem Abitur. Vor genau 10 Jahren hatte ich dann einen Schlaganfall und war tatsächlich halbseitig gelähmt und konnte Gott sei Dank, also war schnell genug im Krankenhaus, dass das alles wieder in Ordnung gekommen ist.
Wow.
Genau, und dann ist 2018 auch sehr plötzlich mein Vater unter ganz schlimmen Umständen gestorben. Also das sind so 3 richtig prägende, ganz, ganz schlimme Ereignisse gewesen.
Ja.
Und ich bin immer überhaupt kein Fan davon, danach zu sagen, hey, aber das war doch gut dafür, dass du irgendwie gelernt hast, hier Carpe Diem oder irgendwie so.
Mhm.
Das finde ich immer ganz furchtbar. Solche Tipps hört man dann natürlich danach auch.
Ja.
Aber natürlich ist es schon so, dass ich ein Gefühl dafür bekommen habe, einfach ganz klar, dass das Leben endlich ist. So. Dass ich so viele Pläne machen kann, wie ich will. Ich habe davon gesagt, ne, Menschen kommen auf mich zu und sagen, hey, jetzt mit den kleinen Kindern ist es jetzt genau die richtige Zeit. Und ich sage, ja, es ist jetzt die richtige Zeit, weil ich einfach nicht in der Hand habe, was morgen oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren ist.
Ja.
Ich würde sagen, das habe ich daraus gelernt und vor allen Dingen auch, ich hadere nicht mit Dingen, weil das ist genau das Gleiche, wenn du da dann liegst mit deinem Schlaganfall, dann kannst du gerade nichts ändern. So, es nützt einfach nichts, und es nützt vor allen Dingen auch nie etwas, sich zu fragen, warum musste mir das passieren? Also, was du vorhin sagtest, diese Opferrolle. Natürlich bin ich da auch mal reingefallen, so ist es nicht. Aber ich habe einfach für mich raus mitgenommen, das hilft mir nicht. Das ist so, wie es ist. So ist mein Leben und alles, was ich daraus mitnehmen kann, wenn ich denn etwas mitnehmen möchte, ist, mach die Dinge jetzt und mach sie so gut, wie du jetzt eben kannst. Genau.
Ja. Also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen Carpe Diem, ne?
Ja, genau. Ohne diese Cheesy.
Ja,
und es ist natürlich auch schwierig, ne, wenn man so in Trauer ist und Menschen nicht wissen, was sie sagen sollen und so, dann, das verstehe ich
auch. Dann passt das vielleicht auch nicht so, ne, zu sagen, come on,
es ist dann immer so ein bisschen,
du lebst ja noch.
Danke, ja, genau. Und so, ja, cool.
Nee, das ist, okay, das verstehe ich total. Und es macht es ja auch, greifbarer, ne, und auch authentischer zu sagen, ich weiß jetzt nicht, was morgen ist und ich versuche dann halt heute als Mutter in die Politik zu gehen und dann habe ich es halt heute versucht, auch wenn ich morgen nicht mehr kann.
Genau.
So, ne? Aber dann weiß ich, ich habe es versucht.
Ja.
Und bereue das halt nicht am Ende.
Genau, und ich hoffe natürlich schon, dass ich morgen noch kann, weil das vielleicht auch, wenn man da wiederum ist, das habe ich natürlich schon irgendwo mitgenommen, ne, sich Grenzen zu setzen und zu sagen, ich bin da sehr strikt und sehr klar, das und das geht jetzt gerade nicht. Also auch wenn ich natürlich in die Politik möchte oder auch jetzt als Lehrerin, war ich immer so, dass ich sehr schnell wusste, ich muss auch auf mich aufpassen. Das nützt niemandem etwas. Weder meinen Kindern, meinen SchülerInnen, jetzt in der Politik nützt das den WählerInnen nichts, wenn ich nachher völlig ausgebrannt bin. Sondern es geht immer darum, dass es einem selber auch noch irgendwo gut geht dabei.
Ja, und wenn du bist ja so voller Tatendrang dann durch diese Erfahrung und du hast ja gesagt, du konntest nichts tun und musstest aktiv werden. Findest du, dass wir das alle irgendwie machen sollten? Also, oder sagst du, ist das nur so ein Ding von
The Chosen Ones? Ja, ich weiß, was du meinst, genau. Ich finde, worüber man sich im Klaren sein sollte, ist, dass diese Demokratie, und das sieht man jetzt ja ganz stark, in der wir leben, schon auch eine Verantwortung mit sich bringt, dass sie absolut schützenswert ist und dass wir sie nicht als selbstverständlich sehen. Das muss sozusagen klar sein. Gleichzeitig weiß ich auch, dass es natürlich ein Privileg ist, dass ich jetzt habe, dass ich so vorangehen kann und deswegen habe ich es eben, oder tue ich das auch, weil ich weiß, ne, ich bin als Lehrerin, bin ich finanziell abgesichert, ich habe eine gesunde Familie, ich habe meine Kinder bekommen, die sind jetzt 4 und 6, wie gesagt, nicht mehr super klein, aber es ist alles so, ich bin jetzt in so einem Stadium, wo ich sagen kann, ich persönlich, ich habe ja nichts zu verlieren und wenn man da ist, dann würde ich mir schon sehr wünschen, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten dieser Verantwortung nachgeht und das heißt nicht, dass jeder anstreben sollte, Spitzenpolitikerin zu werden oder so, aber dass man zumindest im Kleinen drüber spricht oder auch widerspricht, wenn man Kolleginnen hat oder so, die sich AfD-nah äußern oder sowas. Ne? Sowas ist eben was, was jeder, jede tun kann. Oder das Einfachste ist eigentlich wählen zu gehen. Also da sehe ich das schon so, ja, fast als BürgerInnenpflicht, dass man dann wenigstens das wahrnimmt und losgeht. Mhm. Aber ich möchte nicht, also das, was ich hier tue, ist keine Aufforderung, dass alle auf Teufel komm raus, losgehen und sich völlig verausgaben, wenn sie es einfach gerade nicht können, sondern wie gesagt, Demokratie bringt Verantwortung mit sich, aber mir ist auch völlig bewusst, dass es ein Privileg ist, dieser Verantwortung nachzukommen.
Und du hast ja aber auch gesagt, oder deine Geschichte zeigt ja auch, dass man auch mit kleinen Anfängen ne, dahin kommen kann.
Absolut,
ne?
Ihr
wart ja auch arm, hast du gesagt, aber nicht bildungsfern.
Ja.
Und das heißt, gerade in der jetzigen Zeit ist es ja nochmal einfacher, sich zu bilden.
Ja.
Und selbst wenn man arm ist, also auch in der jetzigen Zeit, kann man trotzdem da rauskommen und sich Wissen aneignen und Wissen zumindest verstehen, wie die Dinge funktionieren.
Genau.
Ohne jetzt unbedingt aktiv zu werden, aber dann zu wissen, auch in solchen kleinen, kleinen vermeintlich kleinen Sachen wie Voting oder Wählen, dass man dann das auch tun kann.
Ja.
Dass, wenn man arm ist zum Beispiel.
Absolut.
Und ich denke, ich kann nichts tun.
Und gleichzeitig muss ich dazu immer sagen, ich hatte natürlich auch, und das ist dann einfach Glück, ich hatte jetzt nicht, ich weiß nicht, eine kranke Mutter, einen kranken Vater oder kranke Geschwister oder so, um die ich mich kümmern konnte, sondern ich hatte eben das Glück, und das geht ja eben auch nicht allen Menschen so, dass ich mich in Anführungsstrichen um mich selbst kümmere. Konnte, ne? Also dass ich einfach eine Kindheit hatte, die zugelassen hat, dass ich mich entwickeln konnte.
Ja.
Und das ist ja eigentlich sogar fast unabhängig davon, ob man arm ist oder nicht. Das kann ja überall der Fall sein. Ne?
Gesundheit ne, hat nichts mit Arm oder Reich zu tun.
Ja. Und da würde ich schon sagen, dass das nicht nur dann irgendwie Fleiß war oder so, ne, oder dass ich von allen die größte Fleißarbeit erwarte, sondern muss ich immer angucken, in welchen Umständen wächst dieser Mensch auf.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, ich weiß es ja genauso, weil wir hatten es damals auch nicht leicht. Wir sind auch arm gewesen und wir haben sehr viele, also ich habe viele Geschwister und so, ne, und dann sich eben mit umeinander kümmern.
Ja.
Meine Mama war nicht da, mein Vater ständig arbeiten.
Ja.
Und das sind halt so Dinge, da hast du vielleicht auch gar keine Zeit.
Genau,
ne? Also selbst wenn du den Zugang hättest, hast du vielleicht einfach gar keine Zeit, dich damit zu beschäftigen.
Ja. Genau, das meine ich. Und da ist dann wieder so die Bildungspolitik gefragt, ne, dass wir zumindest die Schule so gestalten, dass wir, auch wenn Kinder denen zu Hause nicht das widerfährt, was mir da widerfahren ist, sie nicht das Glück haben, dass ihre Eltern da so hinterher sind und denen Möglichkeiten geben, dass wir zumindest in der Schule einen Ort schaffen, dass da die Kinder sich entfalten können und dass sie da dann auch, das fängt ja sowas wie bei warmem Mittag Essen an oder Frühstück oder sowas, ne? Dass wir einfach da wirklich einen Ort haben, wo Kinder wachsen können.
Ja, genau. Und ich erinnere mich auch so ein bisschen an meine Kindheit, wenn es darum ging, ja, was wurde einem vermittelt? Mhm. Das ist auch so ein Thema, weil du hast gerade davon gesprochen, dass die sehr breit gefächert sind in der Bildungswelt hier. Und da könnte man ja auch schon so früh ansetzen und sehr, sehr viel lebensnaher den Kindern beibringen, ne? Was denen beizubringen ist.
Ja, so. Ja, genau.
Weißt du, dieses Allgemeinwissen ist ja oft sehr auf diese Daten und Fakten und sowas aufgebaut, ne?
Ja, das ist und auch das ist für einige so Kinder total richtig, ne?
Genau, ja.
So, das ist eben, es geht eher darum, individuell wirklich zu schauen. Für mich war das super. Ich habe das geliebt. Ich war so eine Streberin, ich fand das alles toll. Von, wie gesagt, Chemie, Bio bis zu Deutsch natürlich. Das einzige Fach, wo ich wirklich nicht gut drin war, was mir nicht lag, war witzigerweise Philosophie. Das war irgendwie nicht meins. Aber dass man wirklich guckt, ne, genau wie du sagtest, einige Kinder müssen viel praktischer gefördert werden. Also dass wir wirklich ein Bildungssystem haben, was einfach ja so individuelles Wachstum zulässt. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
Ja, das glaube ich. Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass man sehr viel mehr über so Hauswirtschaft auch lernt. Ne? Also ich weiß genau, ich hatte das zum Beispiel gar nicht in der Schule und ich war auf dem Gymnasium. Und Menschen, die nicht auf dem Gymnasium waren, haben dann Hauswirtschaft gehabt.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich dachte mir, das ist doch viel wichtiger.
Also, das wäre ganz gut gewesen.
Dass ich jetzt hier irgendwie Physik und so, was ich alles zu 90% vergessen hatte
das
dann. Ne? Ist doch viel schöner zu verstehen oder auch wichtiger zu verstehen. Ne? Wie wirtschafte ich?
Ja.
Ne? Wie kümmere ich mich um eine Wohnung oder um meine Finanzen oder genau. Ne, weil das ist doch das, was dein Leben am Ende dominiert. Ja. Du musst Rechnungen bezahlen, du musst dich mit dem Finanzamt auseinandersetzen und
das stimmt. Ich bin natürlich auch nicht dafür, also Bildung soll schon um der Bildung willen stattfinden. Ich möchte nicht, dass wir Kinder heranziehen, die jetzt so wirklich nur für die Wirtschaft herangezüchtet wurden, absolut. Sozusagen, um das mal ganz, ganz böse zu sagen. Mhm. Sondern einfach wirklich gucken, ey, ganz individuell, was braucht wer und was braucht tatsächlich auch jeder Mensch einfach, sowas wie du sagtest, Hauswirtschaftslehre.
Ja.
Ich bin jetzt an einer Stadtteilschule und wir sind sehr gut ausgestattet. Wir haben tatsächlich ganz viel eine Küche und Werkstätten und das ist super toll. Da schaffen wir das, aber die Gymnasien hinken da wirklich hinterher
eigentlich paradox, ne?
Ja, also nicht mehr zeitgemäß, ne?
Ja.
Aber auch da, es gab ja Ansätze, das zu verändern immer wieder, ne? Es gibt immer wieder Bestrebungen und auch da dieses Verharren, wir haben es doch immer schon so gemacht und einige Menschen finden das gut, dass es immer schon so war. Die Veränderung macht einfach Angst.
Ne? Ja, ja. Ich wollte noch so ein paar andere Sachen ansprechen. wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit, weil ich denke da an den Fachkräftemangel jetzt zum Beispiel. Ne? Und eine Sache, die mir jetzt immer wieder so vor Augen geführt wird und die ich auch immer wieder höre von verschiedenen Leuten ist, naja, wer sind denn jetzt die Handwerker von morgen? Und so, ne? Und wer macht diese, wer bewahrt das Handwerk am Ende, ne? Weil wir sind jetzt alle an unseren Laptops und unseren Handys und auf der einen Seite, ja, total technologisch versiert und werden immer besser und so.
Ja.
Und dann hast du halt hier Bildung, ne? Den Raum oder auch das Handwerk oder diese ganzen menschennahen, also so direkter Menschenkontakt, diese Jobs, die werden irgendwie vernachlässigt oder die Fähigkeiten für diese Dinge werden vernachlässigt.
Ja.
Und glaubst du, dass Bildung da auch eine Rolle spielt in der Form, wie sich diese Berufsbilder auch entwickeln?
Ja, oder zumindest dieses Topos, dass jede unbedingt Abitur machen muss.
Ja,
ne?
Genau, weil das hat mit deinem Prestige zu tun, deinem Selbstbild, deiner Anerkennung, ne, nach außen.
Ja.
Es ist ja so oft so, dass Abitur oder eine akademische Bildung Voraussetzung sind für gewisse Positionen und Gehaltsstrukturen und Gehaltshöhen. Und dann hat man natürlich weniger Lust, einen Handwerksjob zu machen oder wie auch immer, selbst Lehrer zu werden.
Ja.
Und da ist vielleicht eher der Ansporn, okay, ich habe dann super viel Zeit, weil ich dann mit meinen Kindern
Urlaub habe.
Aha.
Oh ja.
Ja, hört. Da kannst du es ja ein bisschen aufklären.
Ja, das
aber so. Das ist, ne, also total interessant, diese Entwicklung zu sehen.
Also da steige ich zum einen gleich mal in eine kurze Warnung. Alle denken, sie werden Lehrer, Lehrerin, weil man dann viel Zeit hätte. Das Gegenteil ist leider der Fall. Das ist ja so der Beruf tatsächlich mit der höchsten Burnout-Rate in Deutschland.
Echt?
Einfach, weil es ist einfach das Arbeitspensum. Und das ist eben so ein Problem dieses Systems. Das Arbeitspensum ist so hoch, weil es ja auch einfach, du arbeitest ja mit dem Menschen, am Menschen. Und man muss sich das mal vorstellen, wenn du am Tag 4 Klassen hast, dann hast du im Durchschnitt 100 SchülerInnen vor dir, die alle individuell gefördert werden möchten. Und da alleine diese Zahl ist dann einfach, es zeigt ja auch, wie paradox das alles ist.
Ja.
Ne? Trotzdem empfehle ich sehr, Lehrerin zu werden, weil ich den Beruf sehr liebe. Und gerade als Lehrerin, das, was du dann eben sagtest, ne, mit diesem Handwerk, und ich bin ja nun an der Stadtteilschule, ich bin wissentlich nicht ans Gymnasium gegangen, weil zumindest da, wo ich war, doch diese Mentalität sehr vorherrschte des Aussiebens, dieses Kind hat am Gymnasium nichts zu suchen, das schicken wir mal schnell an eine Stadtteilschule, das ist nicht an allen Gymnasien so, das ist völlig klar, aber die Erfahrung hatte ich einfach so ein bisschen gemacht. Und ich hatte für mich einfach gesagt, ich möchte an einer sehr inklusiven Schule arbeiten. Und da fördern wir das sehr, dass wir einfach sagen, natürlich ist es toll, wenn du Lust hast, Abitur zu machen. Und es ist toll, wenn du Lust hast zu studieren. Da musst du wirklich Lust drauf haben. Wenn du da deine Stärke siehst, dann ist das wunderbar. Aber in dem Moment, wo du sagst, Lernen in dieser Form ist nichts für mich. Und ich habe sowieso immer schon Lust gehabt, irgendwie Tische zu zimmern und Stühle zu bauen. Dann bestärken wir einfach sehr, sehr, sehr darin, das dann auch zu tun. Und weil du auch gerade von Gehalt sprachst, also auch HandwerkerInnen verdienen ja heutzutage, also wenn du da deinen Meister machst oder so, dann ist das ja gar kein großes Gefälle mehr. Ne? Das ist tatsächlich so ein veraltetes Prestigebild und ich mache mich manchmal ein bisschen darüber lustig, weil ich dann immer sage, die können wenigstens was, weißt du, wenn bei uns irgendwas kaputt geht, dann stehen, mein Mann ist auch Lehrer und ich, dann stehen wir da mit zwei linken Händen davor und denken, gut, wir können jetzt ein Buch rausholen und der Waschmaschine was vorlesen, aber irgendwie helfen tut das auch nicht. Also insofern würde ich das absolut nicht unterschätzen, sondern auch da, also ich bin so broken record, ne, diese Individualität, aber darum geht's einfach wirklich, dass wir wirklich immer gucken, hey, wo sind deine Stärken, was kannst du? Mhm. Und das ist, glaube ich, so der einzige Weg, dass wir einfach Menschen dazu ermutigen, dazu zu stehen und ihren Weg da zu gehen.
Ja, super spannend. Ich meine, ein großes Hindernis könnte da ja auch Social Media sein, genauso wie aber auch eine große Chance, die zu nutzen, um zu sagen, wir malen einfach auch dieses Bild der Möglichkeiten mit so Handwerkspositionen und Handwerksjobs oder auch allem anderen, was jetzt nicht mit Handy, Laptop und Videos von einem selbst zu tun haben. So, ne?
Ich meine, klar, ne, die meisten meiner Schülerinnen wollen irgendwie erstmal so im Alter von 12, 13 wollen die TikTokerin oder sowas werden. Hätte ich wahrscheinlich auch total cool gefunden, wäre ich jetzt so alt. Ne? Yeah. Genau, aber dann wachsen wir dann da gemeinsam irgendwie raus und gucken, ja, coole Idee, aber das ist jetzt auch noch eine coole Idee.
Wow, spannend. Ja, und wenn du dir diese Entwicklung anschaust, die wir gemacht haben als Gesellschaft jetzt, gerade wenn es um so Chancengleichheit, Bildung, Repräsentation geht, was ist dein Gemüt? Also hast du Hoffnung? Sagst du, es ist gut?
Ach ja. Du hörst mich seufzen, weil ich eigentlich dachte, und das sagten, glaube ich, ganz viele, dass wir schon weiter wären. Und ich merke natürlich gerade diesen großen, großen Rückschritt, dass jetzt so viele Menschen für die Demokratie auf die Straße gehen, ist super toll. Aber gleichzeitig hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass das nötig werden würde. Mhm. Und das ist natürlich schon belastend. Es fühlt sich auch unheimlich gut an, da losgegangen zu sein. Aber allein eine Zahl, ne? Ich bin von allen Parteien in Deutschland die einzige BIPOC, die wirklich für Volt als Spitzenkandidierende für die Europawahl aufgestellt wurde. Es hat keine andere Partei irgendeine BIPOC-Person aufgestellt. Mm. Und das sagt irgendwie alles, dass da einfach diese Repräsentation nicht gegeben ist. Und es gab qualifizierte Menschen. Irene kennst du selber, das muss ich nicht erklären. Yeah. Das ist nicht so, dass es daran mangelte, sondern dass es da vielleicht einfach doch ja, so eine Art Rückschritt, so eine Art Angst vor der Veränderung. Wir machen mal doch alles so, wie es früher war, gibt. Und das macht mir natürlich eher Sorge gerade. Und gleichzeitig würde ich das hier alles nicht machen, wenn ich nicht doch diese Hoffnung innerlich hätte, ne? dass es auch anders geht und dass wir vielleicht jetzt wie durch so ein Tal schreiten müssen und dann auch mit der Wahl mit Donald Trump, die eventuell bevorsteht, auch das macht natürlich Angst und verunsichert. Und trotzdem kann ich das nicht glauben. Wir waren schon mal weiter und ich kann nicht glauben, dass wir diesen Rückschritt gerade machen, ohne danach nochmal 10 Schritte vorwärts zu gehen. Das muss einfach dann passieren. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt laut sein, alle zusammen irgendwie, ne?
Das heißt, du legst ja auch sehr viel Hoffnung in das Momentum, was wir jetzt haben.
Ja.
Ja, und dass Menschen jetzt aufwachen und realisieren, okay, die Welt verändert sich scheinbar in eine Richtung, die nicht so angenehm sein wird für uns alle. Ja. Und wir scheinen dahingehend aufzuwachen und das an uns ranzulassen und nicht nur dieses, ach, das ist ja Politik.
Genau. Und da sind wir da, wo wir vorhin auch drüber gesprochen hatten, ne, was muss oder kann jeder tun, sollte jeder etwas tun, Und ja, in diesem Moment, ne, wenn du nicht die Möglichkeit hast, auf eine Demo zu gehen, dann poste wenigstens den Aufruf dazu auf deinem Insta oder erzähl Leuten davon, dass es das gibt. Ne, oder wie gesagt, widersprech, wenn jemand irgendetwas sagt. Also, dass man einfach so im Kleinen da jetzt aktiv wird, weil jetzt ist es, glaube ich, wirklich gerade ganz, ganz wichtig, Flagge zu zeigen, wie man so schön sagt.
Flagge zeigen. Ja, ich finde das super, super motivierend, auch weil du ja sehr, sehr menschennah auch arbeitest. Mhm. Also zum einen menschennah arbeitest, aber auch menschennah bist, ne, als Mutter und jemand, der wirklich so in der Gesellschaft dann auch drin steckt. Mhm. Und
das
ne, du hast so auch beide Seiten.
Ja.
Ne? Das ist auch das Schöne. Du weißt zum einen, wie du ganz am Anfang gesagt hast, ne, jetzt sehe ich auch diesen über den Tellerrand schauen noch viel, viel deutlicher. Diese weiße Perspektive, diese schwarze oder Migrationsperspektive auch. Und das ist auch sehr hoffnungsweckend. Ja. Ne? Also ich finde, so für beide Seiten kann man sehen, okay, es gibt Menschen, die schaffen es, diese Perspektive irgendwie zu vereinen. Mhm. Ne? Und ich kann mich durch diese Person repräsentiert sehen. Und ich glaube, das hilft auch nochmal, dich zu hören so, ne? Und zu wissen, okay, selbst wenn die Person so aussieht, ja, das könnte sie so und das könnte so sein, aber jetzt hat man dich gehört und ich finde es schön, dass es hilft einfach sehr, ne, zu verstehen, was alles möglich ist.
Ja,
ne, durch einen einzigen Menschen schon.
Ja, schön gesagt.
Ja, wir haben jetzt tatsächlich auch sehr viel bearbeitet, so von dem, was wir vorhatten. Und ich finde, womit man noch so abschließen könnte, ist vielleicht, gerade wenn es um das Thema Repräsentation geht, weil da steckt ja auch Afrikaner sehr, sehr tief mit drin. Und wenn du so an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen denkst.
Zuhörenden,
genau.
Da kommt die Deutschlehrerin.
Ja, vielen Dank. Wenn du an unsere Zuhörenden denkst, was kannst du denen so mitgeben von dem, was sie heute gehört haben? Was ist so eine Sache, wo du sagst, wenn du alles vergisst, behalte das im Hinterkopf?
Vielleicht zeigt mein Weg auch so ein bisschen Mut. Ne? Mhm. Geh einfach los, hadere nicht mit, und du hast das Ganze am Anfang gesagt, dieser Opferrolle, sondern sei mutig. Auch für dich ist Veränderung unbequem. Wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, dass es für die alten weißen Männer im Zweifel unbequem ist, aber natürlich ist es für einen selber auch unbequem, aus dieser Rolle rauszugehen. Mhm. Genau, hab den Mut, loszugehen und Dinge zu verändern. Trau dich, ist ein bisschen meins. Trau dich, ja. Mhm. Ja, das würde ich euch gerne mitgeben.
Okay. Also traut euch, liebe Zuhörenden.
Genau.
Und wir haben hier ganz, ganz, ganz viel tollen Content, der uns zeigt, was das eigentlich alles machen kann, wenn man sich traut.
Ja, ne? Absolut.
Und das sind super, super positive und sehr ermutigende Ergebnisse. Und ja, ich bin total gespannt auf deinen Weg, wie du den weitergehen wirst und dein neues Leben mit deinem bestehenden Leben so weiter vereinbarst und ja, das von dem Alten schöpfst und in das Neue bringst. Aber ja, bevor wir nochmal wirklich zum Ende kommen, ich dir natürlich auch 6 Blitzfragen stellen.
Bin gespannt.
Und dann legen wir doch einfach mal los. Schwer oder leicht?
Leicht erinnert mich so an Fliegen mit einer Feder und einem Luftballon und das finde ich schön. Ich wähle leicht.
Okay. Schreien oder weinen?
Oh, ich weine leider viel zu leicht. Auch wenn ich wollte eigentlich schreien und dann weine ich doch.
Hatte beides was Reinigendes, ne?
Absolut, absolut.
Fakten oder Gefühle?
Fakten.
Feuer oder Wasser?
Wasser.
Wissen oder Weisheit?
Ui, das ist, Weisheit speist sich ja eigentlich aus Wissen, würde ich als Lehrerin sagen. Ich würde sagen, es kann keine Weisheit ohne Wissen geben. Ja.
Okay.
Du klingst so kritisch.
Ich höre nur zu. Und zu guter Letzt, Afrikanerin oder Deutsche?
Auch richtig schwer. Also ich würde sagen, ich habe letztens den Begriff afropäisch gehört.
Mhm.
Das würde ich sagen. Afropäisch.
Okay. Afropäisch. Ja, das war es auch schon.
Wow.
Das waren deine 6 Blitzfragen. Danke, danke, danke vielmals, Nela.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
Ja, danke, dass du da warst und mit uns so viele tolle, tolle Insights geteilt hast zu diesen sehr, sehr wichtigen Themen und sehr, sehr gesellschaftsrelevanten Themen auch.
Gerne.
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir. Es hat super Spaß gemacht. Dankeschön.
Macht, etwas zu tun. Ja, was wollen wir mit der Macht tun, die wir haben, die uns innewohnt, die wir erhalten? Ob durch Titel, Positionierung, Errungenschaften, Kontakte, Leistung, Familie. Was machen wir mit dieser Macht? Absolut krasse Denkanstöße, wenn ihr mich fragt. Morgen ist nicht garantiert. Was machst du also und warum? Heute. Schaut euch die Shownotes aus dem Gespräch an. Hinterlasst bitte euer Daumen hoch und gern einen Kommentar und schaut doch mal auf unserer Webseite, unserem Social Media oder im Newsletter vorbei. Danke fürs Zuhören und auch fürs Teilen mit anderen, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.